in die Kinderstunde gehen. Und ich freue mich jetzt auf den Thomas Strohegger, der uns heute seine Gedanken zu dem 1. Samuel 16 weitergeben wird. Thomas, dir wünsche ich Gottes Segen.
Vielen Dank. Ja, 1. Samuel 16 wird heute das Thema sein. Schon spannend, was wir schon im Vorfeld jetzt alles gehört haben. Eigentlich müsste ich gar nichts mehr sagen, weil wir haben schon alles gesagt, was gesagt werden muss. In Lieder ausgedrückt, im Gebet. Vielleicht jetzt noch in andere Worte. Andreas, wenn du mal die erste Folie freigeben würdest, dann können wir starten. Ihr kennt diese Stadt sicher. Einer weiß es. Ja, das ist Shanghai in China. 370 Kameras pro 1000 Einwohner. Im Dauerzugriff. Das heißt, das läuft alles zentral auf einen Computer. Auffällige werden gescannt und nachverfolgt. Werden Bewegungsprofile erstellt. Das heißt, du weißt, wo die Person sich wann wo aufhält ungefähr. Foto rein ins System und dann läuft ein Algorithmus drüber und zack, du weißt, wo die Person gerade sich aufhält. Ein Überwachungsstaat. Jetzt probieren wir das mal. Alexa, Fahrradfahrer. Der Hammer. Was du nicht siehst, was diesen Fahrradfahrer bewegt, was er für Gedanken hat, was ihn umtreibt. Wie ist das jetzt bei Gott? Weil wir haben da im Anfang Psalm 119 was gehört. 139, Entschuldigung, 139. Ja, er sieht meine Gedanken. Hat er den Überblick? Den hat er. Lukas 12 lesen wir. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Aber es bleibt nicht beim Oberflächlichen. Es geht noch tiefer. Eine andere Stelle aus den Psalmen, die das bestätigt, was auch im 139 steht. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Ich möchte es noch ergänzen mit einem Vers aus Jeremia. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und das ist der Unterschied zu jeglicher Überwachungsthematik, zu jeder Überwachung, die wir auf dieser Welt erleben. Die weltliche Überwachung, die will Kontrolle über das Böse oder Böses tun, je nachdem. Aber Gott möchte eine Beziehung zu uns, obwohl er unsere Gedanken kennt, die manchmal nicht seinen entsprechen und unser Handeln auch gegen ihn ist zum Teil. Wir sind ja gerade in einer Predigtreihe zur Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und letzte Woche haben wir ja vom Arno so ein bisschen einen Aspekt gehört. Da ging es um die Berufung der Jünger. Jesus hat sich seine Begleitmannschaft zusammengestellt. Ja, also mir hätte es bestimmt nicht so gemacht, weil war kein Theologe dabei, der Ahnung von Glaubensdinge hat, irgendwelche einfache Leute. Aber Gott sieht anders, Gott denkt anders, Gott bleibt nicht an der Oberfläche. Auch heute soll es um eine Berufung gehen und jetzt kommen wir zum Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, im 1. Samuel, Kapitel 16, damit wir ein bisschen den Hintergrund oder das verstehen, wo die Geschichte spielt. Saul, das war der von dem Volk geforderte und von Gott eingesetzte erste König in Israel. Aber er erfüllt seine Berufung nur kurze Zeit, wird machtgierig und Gott nimmt ihn aus dem Amt. Während Saul noch regiert, soll Samuel den neuen König auswählen, ihn salben. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte: Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schamma vorübergehen. Aber er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Entschuldigt bitte, dass es ein bisschen holprig ist, weil ich muss immer vergleichen, wo ich gerade hier im Text bin und wo das hier auf der Folie kommt. Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, warum ich Gottes Wirken gerade nicht erlebe? Ich habe zu Gott eine Beziehung, aber irgendwie scheint es gerade ein bisschen träge zu sein. Woran kann das liegen? Ich habe hier im Text zwei Punkte gefunden und die möchte ich mit euch teilen. Ein Punkt habe ich mit Stillstand bezeichnet. Wir sehen hier den Prophet Samuel, der trauert. Sein von ihm gesalbter König Saul ist auf Abwege geraten und orientiert sich nicht mehr am Willen Gottes. Wir sehen sogar die Gründe, warum er nicht mehr handelt oder warum er nicht mehr agiert. Er trauert, das ist der eine Punkt. Und er hat Angst, dass ihm was passieren könnte. Wie sieht es bei uns aus, dieser Stillstand? Ich erlebe eine Enttäuschung mit meinem Mitchristen. Da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich es gedacht habe. Das ärgert mich, das bewegt mich. Ich diskutiere das ausführlich und bei jeder Gelegenheit mit allen möglichen Geschwistern, nur nicht mit der betroffenen Person. Wie das weitergeht, weiß jeder von uns. Ja, wir blockieren uns selber. Die Pläne, die Gott für mein Leben hat, die ändern sich, aber ich mache lieber im Gewohnten weiter. Ich habe Mühe damit, ja, wenn sich was ändert, ich mache das lieber, wie man es seither gemacht hat. Das hat ja bisher funktioniert. Bevor ich die frohe Botschaft weitergebe oder falsch weitergebe, lasse ich es lieber gleich bleiben. Punkte, die in meinem Leben oft Stillstand bedeutet. Der zweite Punkt, Vision. Oder ich habe eine Idee, wie was laufen soll. Oder wie was gut wäre. Als Samuel diesen Isai sieht, da ist er gleich beeindruckt. Wow, Prachtkerl, das muss er sein. Den nehmen wir. Also, kenne ich aus meinem Leben auch. Habe ich eine vermeintlich gute Idee, die hört sich auch noch gut an und fromm und geistlich und Haken dran. Dabei habe ich Gott noch gar nicht gefragt, was sein Wille ist. Wir haben jetzt am Samstag als Verantwortliche in der Gemeinde ja, so eine Art Klausurtag, da machen wir uns Gedanken so, was wir dieses Jahr für wichtig erachtet für uns als Gemeinde. Und das ist eine Herausforderung, auf Gott zu hören und nicht auf unsere Ideen, die wir haben. Und ich kenne das ja im Praktischen, bin eher so ein pragmatischer Typ, dann habe ich eine Idee, ja, oder vielleicht ist es auch ein bisschen männlich bedingt, weiß ich nicht, so dass man so lösungsorientiert ist. Ja, da ist irgendwie eine Lücke, da ist eine Aufgabe, also nehmen wir da eine Person dazu. Oft eigene Ideen, ohne nachzufragen. Hatte ich mal ein Gespräch mit einer lieben Schwester, hat sie mich darauf hingewiesen, vielleicht ist das der falsche Ansatz. Sie lächelt. Ja, aber so redet dann Gott in Situationen rein und stoppt einen dann. Also wie kann ich jetzt Gottes Wirken erleben? Angenommen, ich bin gerade in dem Zustand ja, des Stillstands. Dann gilt es, auf Gott zu hören. Und wenn Gott dann redet, auch zu handeln. Den Glaubensschritt zu wagen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber er wird uns führen. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Also er weiß nicht, wo es hingeht, aber er weiß, dass was passieren wird, der Samuel. Das Schlachtopfer, das beschrieben wird hier, das war zur Zeit vom Samuel die einzige Möglichkeit, mit Gott Beziehung zu pflegen. Von daher ist entscheidend für das Überwinden von meinem Stillstand, wenn ich feststecke, für mein Glaubenswachstum, wenn ich Gott erleben möchte in so einer Situation, die Pflege meiner Beziehung zu Gott und dass ich ihm die Führung überlasse, er wird es mir zeigen. Das ist seine Verheißung, seine Zusage. Nicht nur an dieser Stelle, dem Samuel gegenüber, sondern kommt an viele andere Stellen in der Bibel genauso. Angenommen, ich bin visionär unterwegs und habe da so gerade meinen Aktivismus am Laufen. Auch dann gilt es, auf Gott zu hören. Was will Gott? Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Samuel hätte jetzt einfach den Eliab genommen, passt alles groß, gut, Aussehen, zack, fertig. Gott muss Samuel dann einbremsen. Und typisch, also zumindest bei mir, mir agiert oft ohne nachzudenken oder aus nach menschlichen Maßstäben, ohne Gott einzubeziehen. Schönheit, Größe, gesellschaftliche Stellung, Wissen vielleicht, kann gut reden. Das sind die menschlichen Augenkriterien. Gottes Ansatz ist da ganz anders. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Genau auf das kommt es an, auf unser Inneres, wie wir denken, wie wir eingestellt sind. Wie ist es dann jetzt mit der göttlichen Erwählung? Warum wählt Gott am Ende den David und nicht den Eliab? Liegt doch eigentlich auf der Hand. Weil David ein reines Herz hatte, deshalb hat Gott ihn erwählt. Ja, 1, 2, 3. Also es gibt ein paar, die kritisch jetzt schaut. Und das ist auch gut, so hier kritisch zu schauen. Dass David ein reines Herz hatte, steht im ganzen Text nirgends drin. Das passt nur in unser menschliches Leistungsdenken mit rein. Wir werden von Gott nicht berufen oder begabt, weil wir moralisch überlegen sind. Wir wissen aus dem Leben von David, da ist manches dann nachher nicht so optimal gelaufen. Stichwort Auftragsmord, Ehebruch. Wir müssen also genauer hinschauen an der Stelle. Was ist das Herz in der Bibel? Ist nicht nur das Organ gemeint, das bei uns pulsiert, sondern es steht für unseren Wille, den wir haben, für das Wollen, für das Fühlen und das Denken. Mit dem Herz erkenne ich Gott und fürchte ihn. Das menschliche Herz ist in seinem natürlichen Zustand böse, verräterisch und falsch. Jesus sagt selber: Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Und das hätte man noch ergänzen können. Unser größtes Problem ist nicht äußerlich, sondern innerlich. Wir haben ein Herzproblem. Und das ist eine Auswirkung dieser Trennung von Gott. Die lesen wir im Schöpfungsbericht, im 1. Mose. Zwischen Gott und Mensch war vollkommene Harmonie. Dann ist etwas geschehen, was eine Kluft aufgerissen hat. Die ersten Menschen, Adam und Eva, haben willentlich ein Gebot Gottes übertreten und dadurch ist diese Kluft, die wir Sünde nennen, entstanden. Und dieser Zustand hat sich weiter vererbt bis zu uns. Die Trennung von Gott ist da und es gibt keine Möglichkeit, es durch Aktivität, durch Tun zu überbrücken. Wir können gute Werke tun, so viel man möchte. wird nicht funktionieren. Die Beziehung zu Gott ist dadurch nicht da. Es gibt nur eine Möglichkeit. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Lösung für unser Herzproblem. Wenn wir das Angebot annehmen, dann wird man zu einer Beziehung zu Gott fähig und befähigt. Und dann passiert was mit unserem Herz. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wenn du Jesus dein Leben übergibst, wird dein Leben dadurch nicht problemlos, aber du hast ein Problem los. Und dieser Zustand, der ist gigantisch. Das können hier unter uns einige, sehr viele bestätigen, hoffe ich. Ich auch. Und ich möchte diese Beziehung zu Gott nicht mehr missen. Ihr werdet ja nachher noch zusammen das Abendmahl feiern. Und dadurch drückt ja Gott sein Angebot auch ja, sichtbar, schmeckbar aus. Wir denken an das, was Jesus für uns getan hat, was für Perspektive er uns ermöglicht, wie er die Beziehung zu Gott ermöglicht hat und feiern das. Und diese Einladung gilt jedem. Kommen wir nochmal auf den Ausgangsvers zurück. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Ja, wenn das mit dem Herz so problematisch ist, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal, wie steht es im Urtext drin? Ich habe nur quasi die hebräische und die englische Übersetzung dazu. Und wenn man das dann sieht, dann merkt man jetzt, dass man diese Stelle auch anders übersetzen kann. Es gibt auch manche Bibeln, die das an dieser Stelle anders übersetzen. Der Mensch sieht mit seinen Augen, Gott aber sieht mit seinem Herz. Merkt ihr den Unterschied bei der Übersetzung dann? Bei dem einen geht es um die Eigenschaft des Herzens, bei der ersten Übersetzung. Bei dem zweiten geht es darum, ja, mit welchem Organ gewählt wird, also mit dem Auge oder mit dem Herz. Also warum werden wir dann erwählt? Nicht, weil wir irgendwelche Eigenschaften hätten, die irgendwie besonders wären oder besser sind als irgendjemand anders. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gott uns liebt. Und David heißt der Geliebte. Gott sieht unser Denken und Fühlen und Wollen. Das haben wir an vielen Stellen ja schon jetzt gesehen. Aber das ist kein Berufungskriterium. Er sieht den Weg und ist der Unterschied, denn unser Herz machen wird oder gehen wird mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Also er sieht, was sich verändern wird, wenn er in unser Leben eingreift. Und das ist dann sein Berufungskriterium. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Auch David hat erlebt, dass sein Herz durch den Heiligen Geist verändert wurde. Auch wenn er nachher Fehltritte gehabt hat, so wie bei uns auch. Aber es hat sich verändert. Das steinerne Herz ist zu einem fleischernen Herz geworden. Wir haben gesungen, auch im Lied, du allein kennst mein Herz und du siehst mein Bemühen, dich zu lieben aus eigener Kraft. Es befreit mich zu spüren, dass dein Geist in mir Liebe schafft. Egal, in welcher Situation du jetzt bist, ob du schon eine Beziehung zu Gott hast oder ob du keine hast, ob du gerade im Glauben Stillstand erlebst oder gerade eine visionäre Phase hast, Gott sieht dich nicht nur oberflächlich. Du bist derjenige, den der lebendige Gott mit seinem Herzen angeschaut hat, zu sich genommen hat, dich in seinen Dienst gestellt hat. Du bist eine Geliebte oder ein Geliebter Gottes. Wenn du also Gott erleben möchtest oder Gott wiedererleben möchtest, komm zu Jesus. Amen.